Viele von euch haben in der Schule bestimmt in Theater-AGs oder vielleicht noch besser in DS-Kursen so ihre Schauspielskills unter Beweis gestellt.
Ja, und wenn ihr in Potsdam zur Schule gegangen seid, wart ihr auf jeden Fall auch schon mal im Hans-Otto-Theater. Ein unglaublich magischer Ort, wenn ihr mich fragt.
Ja, und ich muss zugeben, ich war seit der Schule viel zu selten da. Das ändert sich heute zum Glück.
Wir haben uns mit der Frau getroffen, die seit Jahren hier das Sagen und auch die Verantwortung hat.
Ja, und die ist ziemlich groß. Um die 160 Mitarbeiter. Davon übrigens nur 23 Schauspieler. Ein straffer Spielplan mit 20 Premieren in der Saison. Tja, und das, obwohl das Geld eigentlich immer knapper wird.
Wie sie das alles unter einen Hut bekommt, fragen wir sie jetzt persönlich. Wir begrüßen im Podcast die Intendantin des Hans-Otto-Theaters, Bettina Janke.
Ja, yeah. Potsdam Platte. Das, was Potsdam hat, was Potsdam hatte. Potsdam Platte. Protz und Platte, wir sind Kinder aufgewachsen zwischen Protz und Platte.
Bettina Janke ist seit 2018 Intendantin vom Hans-Otto-Theater und empfängt uns heute auf der Probebühne 2. Bettina, schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, ich freue mich auch.
Probebühne 2 musst du mal ganz kurz erklären. Wir sitzen jetzt nicht im Hauptgebäude vom Hans-Otto-Theater. Das ist so das Bild, was ja auch jeder kennt, wie das von außen aussieht. Wir sind ein bisschen abseits. Was ist die Probebühne 2? Was passiert hier in der Regel?
Ja, das, was der Name sagt, hier wird geprobt, ne? Weil die Bühne ist natürlich heilig, da wird viel gespielt, Vorstellungen und jetzt gerade ist Beleuchtungsinventur und daher werden wir, wenn wir Proben am Anfang, Probenbeginn haben, sind ungefähr so 4 bis 5 Wochen probt man auf der Probebühne und dann zieht man um auf die Endproben 2 Wochen dann original auf der Bühne dann bis in der Zwischenzeit wird das Bühnenbild gebaut. Mhm. Wir haben hier eine Probendeko, Probenkostüme, also alles ist so ein bisschen improvisiert an das Original angelehnt, aber es ist eben erst Probe.
Aber da gibt es einen richtigen Ablauf. Also ja. Du hast quasi genaue Anzahlen von Wochen und Wenn die nicht eingehalten wird, dann wird jemand vielleicht auch nervös, oder?
Ja, das wollte wohl sein. Die Endproben sind Endproben. Da ist Stress angesagt, weil da muss dann alles zusammenkommen. Ne? Also auf der Probebühne ist eben alles erstmal nur markiert. Es ist eben ja auch anders als beim Film, dass wir eben 6 bis 8 Wochen Probenzeit haben, wo man erstmal viel ausprobiert. Die Proben sind heilig, weil angstfrei, sind sehr intim, müssen Also man muss eben ausprobieren dürfen als Spieler, bis man die Vorgänge so sitzt, dass man es dann rauslassen kann. Und in den Endproben kommt dann eben alles zusammen. Dann gibt es die HP1, die Hauptprobe 1, Hauptprobe 2, die Generalprobe. Und dann kommt eben Kostüm, Maske und das Bühnenbild, das Licht, der Ton. Also es kommt dann so nach und nach alles zusammen und dann steigt natürlich die Nervosität bis zur Generalprobe und dann die Premiere.
Also viele Dinge, die uns als Zuschauern und Zuschauerinnen überhaupt nicht auffallen. Also ich bin regelmäßig im Theater, habe aber so eine Kulisse jetzt, in der wir sitzen, auch noch nicht gesehen. Man hat es irgendwie immer nicht so im Kopf, dass natürlich hinter der eigentlichen Bühne noch so viel mehr passiert. Du hast uns jetzt ja schon ein bisschen in die Welt des Theaters mit reingenommen. Aber erstmal zu dir. Du arbeitest ja in unserer wunderschönen Stadt. Mhm. Aber die erste Frage, die mich interessieren würde, kommst du auch aus der wunderschönen Stadt Potsdam?
Nein, ich komme aus dem wunderschönen Mecklenburg. Schön. Ich bin nämlich in Wismar geboren und in Rostock in einer schönen Platte in Lüttenklein groß geworden. Da bin ich zur Schule gegangen und habe meine ersten Lebensjahre in Rostock verbracht.
Und wie bist du nach Potsdam gekommen?
Ganz klassisch, man bewirbt sich als Intendantin. Die Stelle war ausgeschrieben, 2017/18 ausgeschrieben und ich habe mich beworben und es gab ungefähr, ich glaube, ist, wenn ich täusche, irgendwie 68-70 Bewerbungen. Man durchläuft ein Bewerbungsverfahren mehrstufig und dann ist man zum Schluss Gewinnerin, wie in meinem Fall oder auch nicht, wie andere.
Wenn ich jetzt so überlege, Theater generell, da ist immer für mich die Frage, wie kommt man dahin? Wann ist so der Punkt, wo man sagt, Theater ist so mein Zuhause, hier fühle ich mich wohl, das ist das, was ich machen möchte. Wir haben vorhin kurz drüber geredet. Für uns war so ein bisschen die Frage, wie ist der klassische Weg? Wann entscheidet man das? Was sind vielleicht auch die Vorstufen? Was ist das, was du eigentlich machen wolltest? Und wie bist du zum Theater schlussendlich gekommen?
Na, ich bin ja noch Jahrgang 63, das heißt, ich habe noch die DDR erlebt und in der DDR, wie ihr wisst, war es auch eine Diktatur des Proletariats. Ich bin, sag ich mal so, die coolen Typen und die wirklich die für mich Menschen, mit denen ich mich identifizieren konnte, waren halt im Bereich Kunst, Theater. Da habe ich mich wohlgefühlt, da habe ich Gleichgesinnte getroffen, da bin ich gerne gewesen. Da war ich noch eben vor der Bühne als Zuschauerin, aber ich habe auch viel mit den Leuten so zu tun gehabt, mit den Schauspielern, habe die kennengelernt. Mein Vater arbeitete am Theater damals und das waren halt die Andersdenkenden, das waren die Querdenkenden, nicht die Querdenker, sondern die Querdenkenden. Da war viel Widerstand, viel Revolution drin. Und dadurch bin ich so mit dem Theater so vertraut geworden, weil ich so dachte, so wow, da sind so coole Leute, da würde ich dazugehören. Und dann habe ich mich ganz klassisch noch zu DDR-Zeiten beworben und habe dann lustigerweise an der Theaterhochschule Hans Otto in Leipzig einen Studienplatz bekommen und habe 87 angefangen, dort zu studieren. Und dann, ja, wisst ihr selber, 87, da klingeln die Glocken, ne? Dann kam die Revolution auf der Straße und dann war natürlich mehr Theater auf der Straße als beim Studium. Aber ich habe mein Studium noch abgeschlossen und bin dann Regisseurin geworden.
Du hast es gerade gesagt, ich habe das mal in einem Interview von dir gehört, dass du eben in dieser ganz spannenden Zeit in Leipzig studiert hast. Da haben ja dann die Montagsdemos stattgefunden. Genau. Die hast du hautnah miterlebt,
absolut. Absolut, absolut. Ja. Deswegen sage ich, wir waren dann mehr auf der Straße als in den Hörsälen und in den Seminarräumen und haben natürlich viel selber gemacht in der Zeit. Ich habe sehr früh eine eigene Theatergruppe gegründet und habe sehr früh das Gefühl gehabt, so ich will nicht Schauspielerin werden, sondern auf der anderen Seite stehen. Ich will dort Regisseurin werden und meine Geschichten erzählen, mich auch ausdrücken in Form von Regie und habe da diesen Weg ziemlich konsequent bin ich denen gefolgt. Und dann natürlich war die Revolution und alles war anders und von heute auf morgen war das ganze Studium nichts mehr wert. Das waren schon verrückte Zeiten.
Und wie sehr hat dich diese Zeit geprägt, jetzt mal abseits von den Menschen, die damals so eine wahrscheinlich Aufbruchsstimmung irgendwie ausgelöst haben?
Ja, ich war ja der Jahrgang, ich war damals dann 27, ne? So kurz vor der 30. Für mich war die Zeit natürlich eine Goldgräberzeit. Ne? So, es war alles möglich, es gab keine Grenzen, es gab keine Verträge. Ich bin sehr früh dadurch selbstständig, unabhängig geworden. Man hatte coole Ideen und die hat man einfach umgesetzt und dann irgendwo kam das Geld her und wenn nicht, dann musste man sich das irgendwie besorgen und das ging auch alles. Also es war so eine Zeit, wo es keine Regeln gab, weil eigentlich alle irgendwie geschwommen sind. Und ich war halt in der glücklichen Position, dass ich eben noch so jung war, dass das für mich eher eine Aufbruchstimmung war. Und ich hatte nur zu gewinnen, ich hatte nichts zu verlieren, wie viele andere, die vor mir, die älter waren als ich oder auch eben die Elterngeneration, die natürlich viel mit dieser Zeit, die 90er mit Arbeitslosigkeit etc. geprägt waren. Ich saß auch nicht in der brandenburgischen Provinz, wo die Baseballjahre begannen. Ich saß in Leipzig, einer Stadt, in der das eine große Universitätsstadt auch war. Da war die Stimmung natürlich eher revolutionär und eben Aufbruch und cool und lässig und alles war möglich und ja, das habe ich sehr genossen.
Du hast damals, habe ich auch gelesen, ich glaube bevor der Zeit, als du als Intendantin hier angefangen hast, auch schon in Potsdam, glaube ich, gearbeitet.
Genau.
War das der Punkt, wo du gemerkt hast, das ist irgendwann die Stadt, wo du hin willst?
Nee, ich fand damals Potsdam arschlangweilig. Also da war ich jünger, da dachte ich so, oh mein Gott, also das Potsdam hatte ja auch keinen guten Ruf. Also noch zu DDR-Zeiten war Sanssouci und Stasi, also und Beamtenstadt. Und hier wurden nachts die Bürgersteige hochgeklappt und das war
tote Hose. Ist teilweise heute noch so.
Ja, jetzt bin ich älter. Und es findet die Hälfte meines Lebens findet hier im Theater statt und das ist natürlich auch Rock'n'Roll. Aber so von der Stadt her damals dachte ich so, oh Gott, ey, das fand ich hier ziemlich langweilig und piefig.
Und was hat sich in deiner Sicht darauf geändert, dass du trotzdem hergekommen bist?
Naja, bin ich älter geworden, ja. Ich brauche den Rock'n'Roll nicht mehr, sondern ich genieße, dass ich immer so ein bisschen altersgerechtes Wohnen. Ne? Man hat hier ein bisschen Ruhe, man ist ein bisschen entspannter. Ich habe den Rock'n'Roll hier im Theater. Hier ist viel was los, sodass ich dann froh bin, wenn ich dann abends mit dem Fahrrad nach Hause fahre und ich wohne in Potsdam-West und das Kotzenkopfpflaster und die Ruhe, die Stille, die Parks. Ich genieße das sehr, viel im Park zu sein, hier schwimmen zu gehen. Es sind ganz andere Prioritäten. Ich muss nicht mehr Party machen. Ne? So, und das ist natürlich, als ich jung war, klar, da geht es natürlich los, Party, Party, Party und Aufregung und es muss irgendwas abgehen. Und jetzt die Nähe zu Berlin und auf der einen Seite, wo ich also dann Party im wahrsten Sinne des Wortes machen kann oder viel Kultur habe, aber auf der anderen Seite eben auch eben die Ruhe, die ich hier sehr genieße. Ne? Und die Action, die habe ich hier jeden Tag im Theater. Also Theater habe ich genug.
Du hast es jetzt gerade schon mal so angedeutet, in einer Zeit wie zum Beispiel zu DDR-Zeiten ist natürlich viel Umbruch gewesen. Ja. Und dadurch kann ich mir auch vorstellen, auch die Kunst- und Kulturszene war ja auch ja sehr politisch auch in der Zeit irgendwo. Wie siehst du das heute? Also so ganz jenseits von Klassikern und Entertainment, was für eine Rolle hat Theater in dieser Welt, die ja auch jetzt gerade mit viel Umbruch und Krisen und ja, einfach dem täglichen Wahnsinn auch irgendwie gestückt ist.
Naja, ich denke immer, dass Theater Erfahrungsräume der Demokratie sind, wie es so schön heißt, ja, weil wir natürlich Geschichten erzählen, in denen wir vieles vorarbeiten können, was vielleicht später im Leben erst Realität wird. Wir können Utopien entwerfen, aber auch Dystopien natürlich. Wir können die Geschichten erzählen, in denen sich jeder hineinversetzen kann. Wir bieten Identifikationsmöglichkeiten an. Wir können natürlich aber auch die Räume öffnen, um so ein Gemeinschaftsgefühl, so einen sozialen Raum auch zu öffnen. Früher war das die Kirche, die natürlich Räume geöffnet hat. Ich kenne das noch zu DDR-Zeiten, wo wir uns in Kirchen getroffen haben, in Kirchenräumen und dort diskutiert haben. Und wo sind diese Räume heute in einer Gesellschaft, in der die Kirchen natürlich an Bedeutung verloren haben? Wo sind die Möglichkeiten, dass man sich quer durch alle sozialen Schichten treffen kann? Und da finde ich, da ist das Theater einer der wenigen und auch einer der wichtigen Räume, in denen wir die Stadtgesellschaft zusammenkommt und über ihre Themen spricht.
Absolut. Gab es denn für dich damals dann auch so ein Stück, was dich das erste Mal so richtig bewegt hat? Also bei mir war das zum Beispiel das Spiel von Liebe und Zufall.
Ah,
und das
Maribou.
Das hat mich irgendwie damals so gecatcht, weil ich ehrlich gesagt als junges Kind immer dachte so, ja, Theater ist halt immer langweilig und so, wie man halt leider auch teilweise heutzutage groß wird. Und dann bin ich zu dem Stück gegangen, da war ich noch relativ jung und war so überrascht, wie lustig dieses Stück ist und dass das dann von 1700 irgendwas war, das hat mich damals total geflasht. Gab es bei dir auch so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, das ist einfach richtig cool, oder war das für dich was, womit du einfach groß geworden bist, weil du mit dem Theater so...
Nee, es gibt schon so bestimmte Meilensteine. Also partymäßig war das für mich Rocky Horror Picture Show damals in Leipzig. Das erste Mal live auf der Bühne. Man kannte den Film und war schon geflasht von dem Film und dann auf der Bühne mit der Musik und von der Geschichte her, ne, das war schon damals so wow.
Ja. Das ist das Theaterstück mit dem Time Warp, ne?
Genau.
Ja, okay. Da kann ich auch reden.
Das war wirklich jetzt, inzwischen ist das ja schon mega Kult. Damals ging das ja gerade so los, dass das dann im Osten ankam. Dann kann ich mich sehr gut erinnern, noch während des Studiums, das waren auch zu DDR-Zeiten, Christoph Hein, Ritter der Tafelrunde, der diese Artus-Sage auf die DDR gemünzt hat, die alten weißen Männer, die eben dort sitzen und versuchen, diesen Staat irgendwie aufrechtzuerhalten. Das hatte sehr viel mit unserer Realität zu tun, zu DDR-Zeiten ja generell, das Theater sehr politisch war, das natürlich versucht wurde, an der Diktatur oder vorbei, beziehungsweise unten drunter die Geschichten zu erzählen, die uns was anging. Und dann kann ich mich an eine hervorragende Bernarda Albers Haus-Inszenierung erinnern in Leipzig von Constanze Lauterbach, die gerade verstorben ist und die damals in den Anfang der 90er so Furore gefeiert hat, als eine der ersten für mich RegisseurInnen. Es gab da natürlich, das Theater war sehr von Männern geprägt und Constanze war eine der wenigen Frauen, und die mich schon auch sehr geprägt hat oder auch so ein Role Model war für mich, dass ich wusste, hey, man kann auch Regisseurin werden, ja, man kann auch als Frau auf der anderen Seite stehen, ja.
Lass uns doch mal vielleicht zwischendurch, wir kriegen schon einen ganz trockenen Mund, unsere Potsdamer Plörre kurz beschreiben. Du hast eigentlich das mitgebracht, was wir heute an so einem Sommertag brauchen, Bettine, was ist das? Ich könnte es natürlich jetzt selber vorlesen, aber es wäre langweilig.
Die gute Fritz-Cola, aber natürlich Klassik, Light.
Light, und das ist, da bist du direkt, da bist du direkt in mein Herz gefallen. Ja. Das sind ja meine Getränke. Ich liebe Light- und Zero-Getränke. Ja. Bei dir auch? Oder?
Ja, das andere ist mir zu süß. Ja. Das kann man überhaupt nicht trinken. Und hier gekühlt natürlich, ne? Und Kaffee und Cola ist natürlich so das Aufputschmittel. Ich brauche immer so kurz vor der Probe, gehe ich entweder in die Kantine und hole mir eben die Fritz, im Sommer die Fritz. Und im Winter gibt es dann nochmal so die Latte Macchiato mit dem Extra-Shot, damit ich die Abendprobe überlebe. Ja.
Wie viel Kaffee trinkst du so am Tag oder Cola?
Nee, wenig. Viel? Ich versuche halt wenig, aber ich versuche eher, mich anders zu motivieren und zu putschen. Aber manchmal, wenn man so, ich bin ja Regisseurin und Intendantin, das heißt, ich mache dann so früh und abend eine Probe, das ist immer 10 bis 14 Uhr geht die Vormittagsprobe und 19 bis 22 Uhr die Abendprobe. Zwischendrin habe ich dann noch ein paar Sitzungen.
Sportlich.
Genau. Und dann brauche ich manchmal so einen kurzen Shot und da ist das genau das richtige Getränk.
Jetzt hast du, wir sitzen quasi in der letzten Woche, ne, die das Hans-Otto-Theater jetzt noch da ist. Es geht dann in die wohlverdiente Sommerpause, in die Spielzeitpause. Das heißt, du hast dann aber auch wirklich mal echt ein paar Wochen am Stück Ruhe? Fragezeichen?
Ja. Das ist ja das Tolle, finde ich jedenfalls, am Theater, dass wir alle gemeinsam Schluss
Sommerferien.
Machen, ne? Sommerferien. Es ist wirklich so, wir haben heute Nachmittag und Abend das Betriebsfest, unser jährliches Sommerfest, wo alle sich dann langsam in die Sommerpause verabschieden. Wir machen dann noch so ein großes Fest, jeder bringt was zu essen und zu trinken mit und dann sitzen wir auf den Terrassen und machen nochmal so ein Miteinanderfest. Und dann am 19. ist die letzte Vorstellung und dann wird das Haus zugemacht. Und das Schöne ist daran, dass ich wirklich dann weiß, es kann mich keiner anrufen, es kann eigentlich nichts passieren. Ich mache wirklich Schluss, weil alle Schluss machen. Also die Verwaltung bleibt noch, die müssen noch arbeiten, weil sie dann die Abschlüsse machen müssen. Und es bleibt die Haustechnik noch da, aber ansonsten ist wirklich Ruhe im Schacht. So. Und dann kommen, das ist immer das Tolle, dann am 4. September kommen alle gemeinsam, und das ist sowieso erster Schultag dann, alle kommen braun gebrannt, erholt zurück. Geil. Es gibt dann immer die Vollversammlung donnerstags um 10 Uhr und alles schnattert durcheinander und wo warst du und wie geht's dir und papapapapap und plapperplapperplapper und dann surft man so langsam wieder so in die Routine rein. Ne? Man muss ja sagen, wir haben zwischendurch keine Ferien. Ne?
Jetzt haben wir ja gerade schon mal über den Abschluss und eure wohlverdiente Sommerpause geredet. Mich interessiert ja immer, wie ist denn so dieser Ablauf hin zu so einem Stück? Du hast jetzt schon angedeutet, es geproben, logischerweise. Aber wie bereitet ihr das alles im Hintergrund vor? Weil für mich ist das immer sowas, dafür gibt's ja auch die Profession, von der Vorstellung her, wie schreibt ihr so ein Stück? Wie findet ihr euch dann alle zusammen, auch die Schauspieler und Schauspielerinnen, dass die dann wirklich alle abgeholt sind? Und wie ist da so dein normaler Berufsalltag?
Ja, das Tolle ist, dass es eigentlich keinen Alltag gibt, weil das immer so eine kleine Wundertüte ist. Auf der anderen Seite aber gibt es ganz strenge geregelte Abläufe. Ne? Wir sind ja ein Stadttheater, wir machen 20 Premieren in der Spielzeit. Das heißt, es gibt eine Jahresplanung und da ist alles genau festgelegt, wer wann welche Produktion hier auf diese Probebühne kommt. Wenn wir dann rausgehen, kommt die nächste Probebühne rein, kommt die nächste Produktion rein und das läuft hier wie das Brezelbacken. So. Es ist Fließband. So. Und man hat innerhalb dieser 8 Wochen natürlich eine endlose Freiheit. Aber wie du schon sagtest, ne, wenn dann der Premierentermin kommt, hier kann man keine Premiere verschieben, weil es ist genau durchgetaktet. Dafür gibt's das KBB, das Künstlerische Betriebsbüro, und die machen die Pläne. Ne. Es gibt die Jahresplanung, es gibt die Monatsplanung, es gibt die Vierteljahresplanung und Planung, 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 das ist das A und O am Theater. Das ist das, was es zum einen sehr starr und sehr fest macht, ne? Auf der anderen Seite, wenn man das einmal begriffen hat, gibt einem das auch eine unendliche Freiheit. Ja. Ne? So, weil es gibt auch eine Sicherheit. Ne? Also ich mag das, weil ich gelernt habe, dass diese Struktur einem eben auch eine Sicherheit gibt, dass die Dinge auch wirklich stattfinden. Weil es sind hier immerhin 160 Mitarbeitende, die das Ganze am Laufen halten. Und davon sind ungefähr 23 Schauspieler. Das andere ist alles Verwaltung, Organisation, Technik. Krass, dann gibt es dann die ganzen Gewerke. Ne? Wir bauen ja selber. Ja. Im Haus, in dem großen Haus sind die Werkstätten auch drin. Da ist eben dann die Tischlerei, die Schneiderei, die Requisite, Licht, Ton, Technik. Also es ist ja ein Konglomerat aus allen Abteilungen, die Hand in Hand zusammenarbeiten. Ne? Und das muss eben genau abgelaufen und strukturiert werden. Weil so wie wir hier auf der Probebühne das Brezel backen haben, in Anführungsstrichen, so läuft das ja auch in den Werkstätten. Das eine Bühnenbild kommt raus aus der Werkstatt, es fängt meinetwegen in der Tischlerei an, geht dann hoch in den Mahlsaal, dann wird dann gemalt, die Dekoration, und unten kommt dann schon wieder die nächste Produktion, die dann eben wieder mit Holz oder in der Schlosserei, dann wenn es Metall ist, dann schon wieder gebaut werden. Vom Mahlsaal geht es dann in die Dekoabteilung, von der Dekoabteilung geht es dann runter auf die Bühne, dann kommt die Technik, die bauen es zusammen. Also es ist ein Großbetrieb.
Ja. Aber habt ihr wirklich nur 23 Schauspieler oder sind das die Festangestellten und dann kommen dann noch welche dazu?
Das sind die Festangestellten und dann gibt es Gäste, mit denen wir auch arbeiten, aber mit den 23 sind schon so, ist es unser fester Stamm, mit dem wir seit 2018 arbeiten.
Krass, und das heißt, die müssen aber auch ordentlich Text pauken, ne?
Ja, das ist, ich sag immer, Augen auf bei der Berufswahl. Ne? Das finde ich, das muss man wissen, wenn man Schauspieler wird, dass man Text lernen muss. Also, und wenn wir jetzt zum Beispiel, wir sitzen hier in der Probendeko von Der zerbrochene Krug, das ist jetzt meine Arbeit, an der ich gerade unterwegs bin. Und da ist es so, dass ich vielleicht so ein halbes Jahr vorher mit meinem Team anfange, mir Gedanken zu machen, zerbrochener Krug, Kleist, 1811 geschrieben, wir haben 2025, wo will ich hin, warum mache ich das Stück, was wollen wir erzählen, was sind so unsere Gedanken zu dem Stück. Dann habe ich eine Ausstatterin, die Dorit Liefenbrück, die macht Bühne und Kostüm, die macht die Entwürfe dazu, das seht ihr dort, da gibt es so kleine Modelle, die werden gebaut von den Bühnenbildnern, steht dort auf dem Flügel.
Sieht aus wie so ein Puppentheater.
Genau, sieht aus wie ein Puppenhaus. Ne? Das ist das große Bühnenbild, wird dort erstmal im Kleinen gebaut, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was wollen wir erzählen, was für eine Bühne brauchen wir. Wir haben uns jetzt hier so für einen abstrakten Bühnenraum entschieden. Dann habe ich eine Dramaturgin, die, mit der ich gemeinsam die Textfassung mache, weil, wie gesagt, 1811 geschrieben, ist ein bisschen lang, wird ein bisschen gekürzt, ein bisschen modernisiert, die Sprache ein bisschen ins Heute gebracht, auch sozusagen, welche Intentionen verfolgen wir damit. Dann habe ich einen Musiker, der mir die Musik komponiert für den Abend, der ist auch noch, gehört auch noch mit zum Team. Und dann stellen wir dieses Konzept dann mit der kleinen Bühne der Intendantin, in meinem Fall mir selbst, aber eben auch dem Team dann vor, ne, den Werkstätten, dem Kostüm, Maske, Requisite, Ton, da gibt es die sogenannte Konzeptabgabe, wo man eben dieses Modell dann zeigt und sagt, passt auf, da soll die Reise hingehen, dafür brauchen wir das und jenes, die Kostümentwürfe hängen dann, dort hängen sie auch, das sind Figurinen, wo man so die Kostümbildnerin sagt, trägt blaue Hose, schwarzen Rock, aus der Zeit oder modern, wird alles genau abgecheckt, so wer was, dann der Musiker muss sagen, was vom Band oder original oder live gespielt. Und dann gibt es eine Bauprobe nach dieser Konzeptvorstellung. Das heißt, es wird dieses kleine Bühnenbild auf der großen Bühne nachgebaut mit Rohmaterial. Man kann, es ist ja noch nicht gemacht, sondern es wird dann angedeutet, damit man dann gucken kann, ob die Größenverhältnisse stimmen. Das, was man sich im Kleinen gedacht hat, muss man ja jetzt groß denken. Die Bauprobe ist dann extrem wichtig, da kommen nochmal alle Gemerke zusammen und dann gucken wir gemeinsam, sieht man von jedem Platz auch gut. Stimmen die Maße überein? Sind die Höhenmaße okay? Kann man das zumuten, dass jetzt der Schauspieler vielleicht da hochklettert? Ist das nicht zu hoch? Muss man es vielleicht kleiner machen? Alle technischen Fragen, die dauern ungefähr, manchmal dauert es eine Stunde, manchmal aber auch 4 bis 6 Stunden. Ist sehr aufwendig. Und danach wird dann eine technische Zeichnung gemacht. Und diese technischen Zeichnungen gehen dann in die Werkstätten und dann fangen die an, das Bühnenbild zu bauen und wir fangen dann an zu proben. Und während wir proben, bauen die Werkstätten das Bühnenbild.
Also wenn ich ja manchmal an meinen Job denke, das sind ja Absprachen. Ich hoffe, ihr seid da so im Ablauf, weil bei uns scheitert das manchmal an den kleinsten Absprachen.
Da muss ich auf jeden Fall lassen können. Also absolut, da musst du ja das erwarten, was du im Kopf hast. Und das funktioniert immer.
Nicht immer. Also das ist genau das, wo ich sage, das ist zum einen ist die Sicherheit. Deswegen muss ich mir genau überlegen, ich kann nicht auf halber Strecke sagen, ich kann nicht machen, aber es kostet eben auch alles Geld. Ich kann natürlich dann feststellen, oh Gott, die Bühne, die passt mir überhaupt nicht, ich schmeiß das alles um, aber neu gebaut, anders gebaut, ist dann gar keine Kapazität in den Werkstätten mehr. Mhm. Also deswegen ist richtig, man muss im Vorfeld viel denken, man muss sich früh entscheiden, man muss viel kommunizieren, das ist das größte Thema am Theater, ist immer Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ne? Und es gibt viele Sitzungen, man denkt ja immer, es ist immer wahnsinnig aufregend am Theater, die Hälfte der Zeit sind Sitzungen, Teamgespräche, Meetings, Absprachen, Protokolle schreiben. Man braucht viele AssistentInnen, die natürlich genau das dann auch machen, die genau diese kleinen Wege und Abstimmungen dann machen, die Protokolle schreiben, die das dann nochmal prüfen, nochmal kontrollieren. Es ist ja schon manchmal ist man selber erstaunt und verwundert, dass am Ende was rauskommt, aber es kommt was raus. Und es lebt eben vom Team. Ne? Also es ist Theater ist eben im Gegensatz zur Malerei oder zur Dichtkunst, wo der Künstler allein an seinem Schreibtisch sitzt und halt machen kann, was er will, hat auch seine Abgabetermine natürlich, lebt Theater vom Team, mal miteinander und das ist das Schöne, weil man ist eine große Familie, wir ziehen alle an einem Strang und es ist genau das Schreckliche, weil wie in jeder Familie gibt es natürlich dann auch Verwerfungen, Krach, Streit, unterschiedliche Meinungen, man muss sich aber einigen und das ist intensiv. Und manchmal auch, deswegen braucht man da viel, ich jedenfalls, brauche da viel Ruhe, wenn ich abends nach Hause fahre, mit niemandem mehr reden, heiligen See fahren, ins Wasser gehen und kurz meinen toten Mann machen.
Aber da komme ich zu einer spannenden Frage. So dieses Thema Hierarchie ist, glaube ich, ein unglaublich wichtiges in einem Theater. Jetzt sitzen wir mit dir als Chefin vom Hans-Otto-Theater, als Intendantin. Ja. Das heißt, du hast einen ganz klaren Plan seit mittlerweile mehreren Jahren, wie das hier zu laufen hat und setzt den dann dementsprechend durch. Jetzt kennt man sicherlich aus Stories oder vielleicht auch privat den ein oder anderen Schauspieler. Das sind ja manchmal schon wirklich so Freigeister, die eine ganz klare Vorstellung von dem haben, was sie da jetzt gerade eigentlich machen.
Ja.
Wie kriegt man das irgendwie, sag ich mal, unter einer Hand und am Ende des Tages auch als sein eigenes Stück durch? Ist das immer so leicht?
Nein, es gibt solche und solche Schauspieler. Ne? Mhm. Und die extremen Freigeister und Rock'n'Roller sind selten welche, die sich fest ins Engagement verpflichten lassen. Mhm. Ne? Also die schwören darauf, freiberuflich zu sein, für eine Produktion zu kommen, sich dann in das System einzusortieren oder auch nicht. Ja, das ist auch unterschiedlich. Man muss auch als Schauspieler ein gewisses Maß an Disziplin, an Bereitschaft zu einer gewissen Routine mitbringen. Aber trotzdem hast du auch in die endlose Freiheit natürlich hier auf der Probebühne. In den 4 Stunden ist natürlich alles möglich. Und da hängt es immer von der Regie dann ab, von dem Regiekonzept auch. Mhm. Wenn der Regisseur dir die Freiheit lässt und sagt, ihr könnt hier machen, was ihr wollt, ja, dann können sie auch machen, was ihr wollt. Also es ist eben, ich denke nochmal, immer eine Frage der Kommunikation und des sich aufeinander Einlassens. Ja. Ne? So, der Regisseur ist ja dadurch entstanden, dass 3 Schauspieler was geprobt haben und da hat der eine gesagt, wenn 3 auf der Bühne sind, ist keiner, der unten guckt, geh mal runter, geh mal gucken, wie es aussieht. Und dann ist der 3. nicht wieder hochgekommen. Weil es ist ja das Verrückte, dass Theater nie ohne Publikum funktioniert. Ja. Wir sind angewiesen aufs Publikum. Wir spielen ja nicht für uns selbst, ne? Sondern es bedarf dessen, der da unten sitzt und sagt, das geht, dann ist es der Regisseur und am Ende braucht es ein Publikum, die unten auch sahen, irgendwie miteinander in Resonanz gehen. Ne? So, ansonsten, also deswegen war Corona für uns Berufsverbot.
Ja. Aber hattet ihr das schon mal, also ohne natürlich Namen zu nennen, dass du so in der Vorbereitung auf ein Theaterstück warst und dann hat sich so, du hast gesagt, über 8 Wochen seid ihr dann hier in so einem Proberaum, dass ihr dann so eine Woche vorher gemerkt habt, das funktioniert einfach nicht?
Ja, das gibt's auch. Ja, das gibt es auch.
Und dann muss ein Schauspieler kurzfristig ausgetauscht werden oder wie?
Ja,
wie
das gibt's auch. Gibt's auch, ja. Krass. Ja. Also das sind immer so die großen Krisenproduktionen, die keiner mag und man denkt immer, man lernt aus einer Krise und stellt dann fest, jede Krise ist dann doch anders. Ja. Manchmal ist es, dass man den Regisseur austauschen muss, weil der Regisseur das Vertrauen verloren hat und das Ensemble nicht mehr mit ihm arbeiten kann und dass dann Beschwerden kommen und gesagt wird, wir sehen das nicht, dass der uns hier bis zur Premiere führen kann. Oh. Manchmal ist es aber auch so, dass ein Schauspieler auch kommt und sagt, ich kann nicht mehr, ich in der Produktion, das ist nicht meins, ich fühle mich hier nicht gesehen, ich fühle mich nicht gewertschätzt und bittet darum, umbesetzt zu werden. Oder der Regisseur bittet um, dass derjenige, welcher umbesetzt werden muss. Also es gibt die unterschiedlichsten Sachen. Manchmal, habe ich auch schon erlebt, es gibt dann so eine Art Leitungsdurchlauf am Ende in der HP1, wenn dann sozusagen alles zusammenkommt, bevor die Premiere kommt, gucke ich und Chefdramaturgin und das Dramaturgenteam und wir geben nochmal so ein Feedback und gucken auch so, wo ist es denn hingelaufen? Ja, und da gibt's manchmal auch böse Kritik, dass man sagt so, also was ihr erzählen wollt, bei aller Liebe, wir sehen's nicht und wir sind dann 6 Leute, die da gucken und wenn alle 6 sagen, sorry, aber wie wollt ihr das zur Premiere noch hinkriegen? Also man versteht überhaupt nicht, nein, es ist nichts zu sehen davon. Oder man sagt eben, Premiere muss verschoben werden. Oder, das hat es hier noch nicht gegeben, aber in anderen Häusern aus künstlerischen Differenzen legt man die Arbeit nieder.
Krass.
Ja, das ist Horror.
Drama pur. Ja,
Drama pur. Aber
das
hallo.
Klingt für mich von vorne bis hinten am Fußballverein. Du hast die Spieler, Schauspieler. Ja. Du hast die Regisseure, Trainer. Ja. Du hast die Intendanten, das ist dann der Sportdirektor und Co. Genau. Und da hast du Publikum und die Fans. Ja. Und das kann ja auch manchmal ganz schön gegen die Wand gefahren werden.
Ja, das ist schon. Und das kommt ja noch bei uns dazu, dass wir natürlich das kostet natürlich auch alles.
Ja.
Ne?
Naja,
also
klar.
Natürlich, ne? wir bekommen Zuwendungen von Stadt und von Land. Man hat eine hohe Verantwortung für das Geld, was wir hier verbauen. Und das ist schon, das macht man sich dann nicht leicht. Also die Entscheidung zu sagen, eine Premiere findet nicht statt, ist wirklich worst case. Also es ist grauenvoll, schrecklich. Und manchmal ist es auch so, dass man zur HP1 drin sitzt und denkt, so, das wird nie was. Aber der Regisseur und das Team glauben fest daran und sagen, nee, wir kriegen das hin, habt Vertrauen. Und dann ist eben auch viel mit Vertrauen. Man kennt vielleicht dann sie schon länger und sagt, okay, dann müsst ihr aber das und das und das, da müsst ihr noch dran arbeiten. Ja, das sehen wir auch. Und Premiere, basch, geht das ab wie Schützkatze und Publikum liebt es und Applaus. Und du denkst so, Halleluja, vor einer Woche war hier noch Kraut und Rüben. Und dann haben die es irgendwie, es ist oft in den Endproben so, wo auch dann bei den Schauspielern oft der Groschen fällt. Ne? So, wenn man dann plötzlich, dann sitzt das Kostüm plötzlich und
dann kommt die Anspannung.
Und man plötzlich denkt, ach, das ist gemeint. Weil du stehst hier auf dieser Probebühne und denkst immer, was mache ich hier eigentlich? Ja? Und plötzlich dann kommt das Licht noch dazu und dann ist die Musik plötzlich nicht mehr vom Band, sondern live und es knallt irgendwie plötzlich. Und das ist immer, also das muss man mögen auch, das ist immer Anspannung pur, die Endprobe. Proben sind, die Nerven liegen blank, ja. Alle sind so ein bisschen, sprich mich nicht an, es wird schon werden.
Und aber wie entscheidest du denn, dass dein Vertrauen praktisch kurz vorher so noch da ist, dass du sagst, okay, ist alles Kraut und Rüben, aber ich glaube, bei der Premiere wird's und oder du sagst, nee, das geht hier gar nicht, ich verstehe es nicht, wir kriegen das jetzt an dem Punkt nicht hin. Ist das ein Bauchgefühl?
Ist ein Bauchgefühl und natürlich auch viel Handwerk, ne? Also da ist es wie beim Fußball, du erkennst dann schon einen guten Spieler. Ist recht, wenn man lange im Geschäft ist, weiß man, was ist ein Torwartfehler und was ist, wo man einfach sagt, nee, da hat er keine Chance gehabt. Und so ist es natürlich auch am Theater, wenn man dann lange unterwegs ist. Und ich entscheide das auch nicht allein. Wenn sowas ist, dann gucken wir auch alle gemeinsam. Dann sind wir 6 Leute, die lange Berufserfahrung haben. Dann reden wir auch mit dem Team, mit den Spielern auch. Und dann ist das so ein Gesamteindruck und eine Gesamtentscheidung, wo man sagt, so, das wird oder eben, das wird nichts. Also das können wir vergessen. Aber das ist, wie gesagt, eher selten der Fall. Aber dafür ist es dann umso schlimmer. Dann ist es aber umso schlimmer, so, ne? Weil es dann wirklich für alle Beteiligten eine nicht stattfindende Premiere ist für alle Beteiligten grauenvoll. Mhm. Also, weil das sind 6 Wochen Arbeit, die du in die Tonne geklopst. Das ist wie so ein...
Das hat auch was mit dem Ego zu tun, ne?
Ja, das ist schrecklich. Ja. Das ist schrecklich.
Ich bin mal bekannt fürs Kopfrechnen. Ja. Ich habe gerade mal im Kopf durchgerechnet. Du hast gesagt, 20 Premieren die Saison.
Ja.
Das heißt, auf 10 Monate Spielzeit gerechnet sind das 2 Premieren den Monat.
Ja.
Also das ist ja schon ein massiver Workload.
Absolut.
Du hast schon davon gesprochen, dass ihr auch einen immensen Druck habt, einfach weil das unglaublich viel Geld kostet. Ihr kriegt Zuwendungen durch die Stadt und das ist ja schon so ein nächstes aktuelles Thema, das dir, glaube ich, viel Kopfschmerzen bereitet hat in den letzten Wochen und Monaten. Irgendwie muss jeder überall gerade sparen, so auch die Stadt. Die haben die Diskussion ist ja schon eigentlich ellenlang, dass man auch in der Kultur sparen muss. Jetzt hat man für dieses Jahr, glaube ich, so ein bisschen zumindest eine Zwischenlösung gefunden, aber ich bin mir relativ sicher, das wirst du ähnlich sehen, die Diskussion ist ja nicht durch. Also die wird ja nächstes Jahr wahrscheinlich wiederkommen. Was würde denn passieren mit dem Hans-Otto-Theater, mit euch als Team, wenn am Ende des Tages wirklich Geld fehlt?
Ja, das ist dann eine Entscheidung, dass man dann strukturell Änderungen vornehmen muss. Das heißt Personalabbau. Man muss natürlich nicht 20 Premieren machen. Man kann auch sagen, wir machen eben nur 10 oder wir machen nur 5 oder wir machen auch keine. Wir kaufen alles ein. Es gibt ja auch Theater wie in Frankfurt-Oder, die nur einkaufen, fertige Produktionen, die gar keinen eigenen Staff mehr haben. Ob das aber dann noch das Theater einer Landeshauptstadt ist, wage ich zu bezweifeln. Und ob so ein Theater dann auch vor den Toren von Berlin funktioniert, wage ich auch zu bezweifeln. Mhm. Weil ich finde, Theater ist eine Basisvorsorge für die kulturelle Infrastruktur einer Stadt. Also da gehört es einfach auch dazu, dass man eben auch ein breit gefächertes Angebot hat und nicht fertige Sachen einkauft. Also wie soll das funktionieren? Und sparen tut man damit auch nicht viel mehr Geld. Aber das Schlimmste oder, sag ich mal, anders gesagt, die höchsten Kosten am Theater sind die Personalkosten. Das ist wie überall so, ne? Es sind fast 60% Personalkosten und für die Kunst bleibt da letztendlich sehr wenig Geld übrig, ne? Und ich bin außerdem auch der Meinung, dass es gibt die kulturelle Daseinsvorsorge. Wir sind ein Theater, was ein sehr großes Kinder- und Jugendtheaterprogramm hat, um auch die nächste Generation da mit Theater zu versorgen und eben auch dort mit Themen und mit Stücken und mit Figuren auf die Bedürfnisse der jungen Leute auch einzugehen, der Kinder und Jugendlichen. Und wir machen eben vom Klassiker, wie du es vorhin schon gesagt hast, bis zum Musical eben die große Bandbreite, weil wir sagen, wir wollen eben vom Schlatz bis hin zur Berliner Vorstadt eigentlich versuchen, dass jeder Potsdamer mal einmal ins Theater geht in seinem Leben. Das wäre schon cool.
Und wie muss ich mir da die Gespräche zwischen dir oder euch und der Stadt vorstellen? Also wie läuft das? Wie kriegt ihr da auch, also findet ihr da Gehör aktuell?
Unterschiedlich. Mhm. Also ich führe die Gespräche nicht allein. Ich führe das Haus hier in der Doppelspitze. Marcel Klett ist mein geschäftsführender Direktor. Der führt sozusagen, wie der Name schon sagt, die Geschäfte, ist für die Finanzen zuständig und ich mache den gesamten künstlerischen Bereich. Und es gibt einen Aufsichtsrat, der vierteljährlich tagt. Es gibt die Gesellschafterversammlung, weil wir eine GmbH sind und die ist auch zweimal im Jahr. Also es werden viele Gespräche geführt. Sie werden, wie ich das hier in Potsdam merke, anders als in Berlin, schon auf Augenhöhe geführt. Wir werden ernst genommen mit unseren Themen und das ist ein Aushandeln, ne? Kompromisse finden und die Claims abstecken und gucken, wie weit kann man was schieben, was ist jetzt Priorität, was muss jetzt getan werden, wie zum Beispiel eben die Inspizientenanlage. Das Haus ist 2006 eröffnet worden. Wir feiern nächstes Jahr 20-jähriges Bestehen. Und ihr kennt das ja alle von zu Hause. Wenn nach 20 Jahren ist die Technik einfach mal, es gibt keine Ersatzteile mehr, es fällt langsam auseinander, die Bausubstanz fängt an zu bröckeln, wir haben einen hohen Investitionsbedarf und dieses Inspizientenpult, was wir jetzt gerade für ungefähr eine Million jetzt neu machen müssen, ist das Pult, wo die Vorstellung läuft. Ne? Mhm. Also das ist, dort sitzt die Inspizientin und gibt für die Vorstellung die Zeichen. Ne? So Ton ab, Licht ab, weil Ton und Licht sitzen natürlich woanders, da werden die Schauspieler eingerufen, also sie choreografiert sozusagen den Abend.
Mhm. Und wenn das ist das Herz.
Das ist das Herz, genau. Ja. Und wenn das kaputt ist, dass wenn da ist, das muss die Kamera nicht läuft, die Töne, die Verbindungen nicht mehr richtig zeitgemäß sind, dann ist der Spielbetrieb gefährdet und dann kannst du das, können wir nicht mehr spielen. Also das sind so Momente, wo wir jetzt die Anlage immer wieder nochmal ertüchtigen und ertüchtigen, aber irgendwann sagen natürlich dann die Haustechnik, Leute, ist irgendwie Ende im Gelände, wir können jetzt keine Ersatzteile mehr kaufen, es gibt nichts mehr, dann wird gebastelt, das Basteln hat dann auch ein Ende.
Irgendwann braucht man halt was Neues.
Wo man einfach sagen, so, und jetzt muss das ganze Ding raus und muss komplett neu aufgestellt werden. Und zwar eben, ja, 20 Jahre später ist das natürlich ein ganz anderer Snack.
Ja.
Theater und Kultur ist ja auch so was Wichtiges, gerade in heutigen Zeiten. Und ich glaube, da werdet ihr wahrscheinlich auch viel drüber sprechen. Wie seht ihr denn die Zukunft von Theater und auch eurer Rolle, gerade in Zeiten von so Streaming und dieser ganzen Schnelllebigkeit? Weil ich muss schon sagen, wenn ich teilweise auch vielleicht auch ein Potsdam-Thema, aber hier zu verschiedenen Aufführungen in der ganzen Stadt gehe, es ist schon manchmal erschreckend, wie alt das Publikum ist und wie wenig neue Leute nachkommen. Ich finde, im Hans-Otto-Theater so als das Stadttheater hält sich noch in Grenzen. Aber es wird ja wahrscheinlich ein Thema für euch sein, was so die Zukunft des Theaters angeht. Wie seht ihr euch da? In welcher Rolle?
Nein, du hast es schon gesagt, ne? Wir sind analog. Wir sind doch die letzten Analogen, die letzten Mohikaner, die noch sagen, bei uns steht man live auf der Bühne. Es findet jeden Abend ein Live statt. Es ist nichts gefaked. Es gibt keine Ausflüchte. Man muss an dem Abend, muss der Lappen hochgehen, wie es im Theaterjargon heißt. Das heißt, alle arbeiten mit höchster Präzision, Konzentration, miteinander, aufeinander hörend. Und das schafft eine Atmosphäre und ein Erlebnis, was durch keine digitale Welt zu ersetzen ist. Bin ich hundertprozentig überzeugt, das ist unser Fund. Deswegen werden wir überleben, weil wir live sind.
Ja.
Und weil ich merke, dass das Publikum auch genau dieses Live-Erlebnis, dieses auch gemeinschaftliche zusammen im Theater sitzen und das da vorne dann erleben. Und es ist ein tolles Gefühl, wenn dann der letzte Vorhang fällt und das Publikum gemeinsam applaudiert und ein Gefühl hat von, diesen Abend haben wir zusammen erlebt.
Ja.
Das ist wertvoll. Und ich habe das Gefühl, es wird immer wertvoller.
Ja.
Und ich glaube, diese hatte jetzt Premiere gehabt mit einem nackten Wahnsinn der Komödie. Und es war, die Premiere war für mich beglückend, eines der beglückendsten Theatererlebnisse. Komödie ist sowieso ja immer das Schwerste. Lachen die Leute, lachen sie nicht. Mhm. Und was ist Humor und wer lacht über wen, etc. Und die Leute haben, es war eine ausverkaufte Premiere. Und wenn dann 400 Leute einfach lachen aus dem tiefsten Herzen heraus und der ganze Saal, die haben sich gar nicht wieder eingekriegt. Das war so ein schönes Erlebnis, wie so 400 Leute in diesen Zeiten, wo wir draußen wirklich, man denkt so, wow, was muss eigentlich noch passieren? Und man, ich ist ja immer in Hab-Acht-Stellung, wenn man schon in die Nachrichten schaut, was ist denn heute wieder los? Und dann geht man ins Theater und darf anderthalb Stunden einfach aus vollem Herzen lachen. Und das haben die ganze, der ganze Saal und am Ende ein riesengroßer Applaus. Das sind so Momente, wo ich glaube, dass das alle in dem Moment so gespürt haben. Es war wie so ein Ventil. Ja, das so loslassen. Ja, danke für das Stichwort. Das ist so das Loslassen und das Zusammen eben, das gemeinsam zu spüren, dass alle in dem Moment bei dem Witz alle gemeinsam lachen und nicht alle auseinander und streiten und Crash, und das gibt's auch, haben wir auch im Haus, aber im Theater gibt's auch natürlich Vorstellungen, denen, wo nicht alle gemeinsam das toll finden, aber in diesem Fall war das ein Mega-Erlebnis.
Aber das ist auch genau das, was Theater soll, oder?
Absolut.
Also so provozieren vielleicht auch einfach mal. Das ist ja irgendwo.
In diesem Falle bei der Komödie ist es wichtig, ne? die sollen lachen, ja, und auch meinetwegen auch an unterschiedlichen Stellen. Aber natürlich, wenn wir Mephisto hatten oder auch Mein Kampf von Tabori, da geht es natürlich genau darum, die in so eine Aufmerksamkeit, in eine Konzentration zu bekommen, weil man Tabuthemen anspricht, weil man bestimmte schwierige Themen vielleicht auch behandelt, weil man vielleicht auch nicht konform geht mit der Meinung, die auf der Bühne geäußert wird. Und dann das dann auch zu spüren, ja, so eine, das, deswegen sage ich immer, Theater ist dieses Live-Erlebnis, dieses gemeinsame Spüren, und da sind wir wieder bei den Erfahrungsräumen der Demokratie, dieses, ist egal, wie alt, woher ich komme, ob ich jetzt der Arzt bin oder ob ich jetzt von der Straßenreinigung komme, ob ich jetzt reich oder arm bin, das ist völlig wurscht, alle sitzen gemeinsam in dem Raum, ja.
Und ich glaube, das fängt auch genau da an, was du schon erwähnt hast, diese Kinder- und Jugendarbeit und auch so diese Schlüsselmomente zu schaffen, da bin ich auch mal kritisch so mit Lehrern und Lehrerinnen, dann nicht vielleicht genau diese sehr, sehr schweren und drastischen Stücke vielleicht als allererstes zu wählen, sondern schon in diesen Kinder- und Jugendtagen erstmal auf dieses Komödiantische zu gehen oder irgendwas, wo man sagt, da können die irgendwie sich mit connecten und können sagen, ja, ach Mensch, das ist ja was ich auch erlebe, so erste Liebe oder was weiß ich, irgendwas Leichtes. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, was auch teilweise fast leider ein bisschen verloren gegangen ist, Kinder und Jugendliche genau in dem Alter halt abzuholen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was du meintest, was ihr ja hier viel macht, richtig?
Ja, wir hatten jetzt zum Beispiel an der Arche um 8, wo 3 Pinguine... Es ist so eine schöne Geschichte. Die 3 Pinguine, werden von der Arche, die Welt geht unter, ne, weil Klimakatastrophe, das Wasser kommt und es sind 3 Pinguine. Es kommt eine Taube und sagt, 2 dürfen mit. Von jeder Tierart dürfen 2 mit. Nun sind es aber 3. Und was machen sie? Sie schmuggeln den 3. auf die Arche in einem großen Koffer. Und dann wird's dann dieses Abenteuer, was dann passiert. Und in diesem Stück wird eben viel über Gott diskutiert, ne? So, wer ist eigentlich Gott und was macht der Gott eigentlich? Mhm. Und warum brauchen wir den Gott? Warum gibt's den überhaupt, den Gott? Ist ein hochphilosophisches Stück für Kinder ab 6. Und es ist ganz toll, wenn man da sieht, wie die Kinder darauf reagieren. Und wir hatten eine Premierenklasse drin und die haben danach uns eine Mappe geschenkt, wo die dann in der Nachbereitung das alles nochmal gemalt haben und dann ihre Lieblingsszene beschrieben haben. Toll. Und dann merkst du, was da bei denen alles passiert, wie die aufmerksam die sind. Und diese Fragen, die die Pinguine da stellen, sind natürlich auch die Fragen der vielen Kinder dann. Ja. Und wir machen da Schulvorstellungen. Also wir haben ein sehr, sehr großes, umfangreiches Schulprogramm von 6 Jahre, 9 Jahre und 13 plus. Und für die Altersgruppen bieten wir das an. Und ich denke mal, fast jedes Kind eigentlich hier in Potsdam ist einmal schon mal in Potsdam im Theater gewesen, weil wir dann auch das Weihnachtsmärchen, das große Familienstück im Herbst dann zeigen. Jetzt gerade morgen ist die HP1 vom Lebkuchenmann.
Oh.
Kommt erst im
Jetzt
Herbst.
Jetzt schon.
Ja, wir haben vorproduziert, damit wir dann im Herbst mehr Zeit haben und mehr spielen können. Und deswegen haben die jetzt schon geprobt. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Und da ist jetzt morgen die HP1, wo alles zusammenkommt. Und dann gucken wir mal, da kommen dann die Kinder und die Schulklassen dann auch ins große Haus. Ansonsten spielen wir hauptsächlich in der Reithalle, also neben hier gegenüber in dem Gebäude.
Du hast es gerade schon gesagt, ich würde so ein bisschen so in diesen Ausblick nach vorne gehen. Dieses Live-Erlebnis, von dem du gerade gesprochen hast, was viele Menschen irgendwie eint, das hatte ich letztes Jahr, ich muss wieder mit Fußball kommen, es tut mir leid, die EM.
Absolut, Fußball ist genau das Gleiche.
Da hab ich wirklich das Gefühl gehabt, und das war ja wirklich im Rahmen von, und in diesem Fahrwasser sind wir immer noch unterwegs, politisch ganz, ganz schwer zu greifen. Dieses Thema hatten wir auch mit Mike Schubert vor 2 Folgen und haben mit ihm darüber gesprochen, wie man das eigentlich beschreiben kann. Das wollen wir vielleicht nicht so sehr, sondern ich würde irgendwie gerne ein bisschen Hoffnung schöpfen. Ja. Und du hast schon viel darüber gesprochen, was Theater kann. Und sowohl für Menschen, die oft hier sind, Menschen, die vielleicht noch nicht so oft hier waren oder noch nie hier waren. Ja. Was würdest du denn sagen, was kann denn Kultur bewegen? Was kann Theater bewegen, auch mit Blick auf so, ich nenne sie mal, stürmische Zeiten?
Naja, wir können vielleicht keine Antworten geben, aber wir können die richtigen Fragen stellen. Wir können einen Raum schaffen, zum Beispiel auch, indem wir Nachgespräche machen, in denen das Publikum mit den Schauspielern oder manchmal auch laden wir auch Experten ein, miteinander ins Gespräch kommen. Also gerade so die Gespräche nach Mein Kampf von Tabori sind da hochspannend oder auch nach Mephisto. Das waren auch interessante politische Gespräche. Wir haben zum Beispiel mit dem Abend 7,5 Brücken, ein Potsdam-Porträt, ganz viel in die Stadtgesellschaft hineingewirkt, wo ganz viele generationsübergreifend ins Theater gekommen sind, die Enkel mit ihren Müttern oder mit ihren, die Enkel mit ihren Müttern ist gut, die Enkel mit ihren oder die Großmütter oder die Großeltern mit ihren Enkeln, aber auch ganze Familien, und um sich gegenseitig über Potsdam sich was erzählen zu lassen und was über diese Stadt zu erfahren. Und das war auch sehr kontrovers, weil natürlich war in diesem Potsdam-Porträt wurde die Frage gestellt, wer schreibt eigentlich Geschichte? Was überlebt eigentlich? Ja? Welche Geschichte Geschichten werden transportiert, welche Menschen werden erinnert und sind es immer dann, ist es immer die königliche Familie oder ist es vielleicht auch jetzt mal der Straßenkehrer oder der Seidenspinner oder so ganz einfache Menschen, ja, so das war die Frage, die sich das Team gestellt hat. Und ich finde, dass wir als Theater dadurch ja den Menschen Halt geben können. Wir können ihnen auch Ausblicke geben, wie man Leben leben kann, wie man durch Krisen kommt zum Beispiel. Gerade bei Kindern und Jugendlichen, das ist ein Stück, was wir gehabt hatten, Wutschweiger, wo es eben um eine prekäre Mutter geht, die alleinerziehend ist und dass die Tochter halt dann nicht zur Klassenfahrt fahren kann. Und wie das die Klasse und wie die Kinder aus der Familie, aus der Klasse darauf reagieren können. Gibt es da eine Solidarität? Wird das Kind vereinzelt? Wie fühlt sich das an, wenn man nicht dazugehört? Ja? Wie fühlt es sich an, wenn man eben nicht genügend Geld hat, um die 50 Euro zu bezahlen für eine Klassenfahrt? Und das sind so Themen, wo auch gerade die Kinder und Jugendlichen, wir sie da abholen und ja, manchmal auch einen Erfahrungsraum öffnen. Ne?
Super wichtig.
Ja, also unterm Strich, Theater stellt Fragen und ich finde, du hast es am Anfang sehr schön gesagt, Theater ist eben auch oft Rock'n'Roll.
Ja.
Und ich glaube, das ist das, was viele vielleicht gar nicht so richtig erwarten. Ne? Also wenn man Theater hört, denken, und das geht, glaube ich, auch viel mit Lesen, so an so diese typischen Bücher von früher aus der Schule, aber Theater kann halt echt viel sein und Theater kann vor allem richtig spannend sein, glaube ich. Und ich habe mir selber vorgenommen, ich habe das vorneweg schon gesagt, ich muss zugeben, ich war wirklich viel zu selten hier, oft mit der Schule damals und seitdem aber wirklich nur noch selten. Ich habe mir wirklich vorgenommen, dann für die nächste Spielzeit, dass ich mir wirklich mal so 2-3 Stücke raussuche und einfach mal vorbeikommen und das voll auf mich wirken lassen, weil ich glaube, das gibt einem sehr viel.
Naja, das Tolle ist ja, man kann eben sich aussuchen, will ich jetzt was Nachdenkliches, Politisches, mich in Frage stellendes haben und wo ich wirklich so hochkonzentriert zuhören muss, weil die Texte sehr komplex sind, zum Beispiel bei dem Heinrich von Kleist. Aber ich kann genauso gut auch in Lazarus gehen, das ist ein Musical, das sind die Songs von David Bowie, die von einer 8-köpfigen internationalen Band gespielt werden, live gesungen werden, da geht die Post ab. Da stehen die Leute am Ende mit Standing Ovation und brüllen und schreien und trampeln und tanzen in den Gängen. Also das gibt's genauso, ja. Oder ich sage, ach, ich will eigentlich so einen lauen Sommerabend jetzt, da will ich nicht ins Theater gehen, dann setze ich mich draußen auf die Seebühne und nehme mir einen Cocktail, einen Aperol Spritz und gucke dann auf die Havel und davor wird das Sommertheater leicht und lockig und flockig gespielt. Also das finde ich auch das Tolle am Theater. Ich kann das mir aussuchen. Wonach ist mir heute? Ne? Und es gibt für die Studis eben auch Extrapreise. Man kann dafür 10 Euro ins Theater gehen. Man muss jetzt gar nicht die teuersten Karten ja haben, aber man kann eben auch im Preisgefälle. Man kann teuer, man kann wenig bezahlen. Wir haben den Theatertag einmal im Monat für 5 Euro. Ja. Also ich finde, wenn man letztendlich muss man selber, das ist die Verantwortung natürlich, schon sich informieren und hingehen. Und dann kann man sagen, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Aber ich denke immer so, erstmal sind die Toren für alle geöffnet.
Dann bin ich jetzt sehr gespannt nach den ganzen lieben Antworten, die du uns gegeben hast. Unsere Podcast-Playlist wartet natürlich auch auf den Song von dir. Was für ein deeper Song und was für eine Message kommt jetzt?
Naja, du hast es ja gesagt, wir sind kurz vor der Sommerpause, 3 Tage am Meer.
Oh, an Maikantereit.
Genau.
Geil.
Ganz toll.
Das ist das, wenn ich so nicht mehr weiter kann und ich mal das Gefühl habe, so, oh, es ist zu viel Input. Oh. Dann fahre ich mit dem Auto.
Dann Henning Mai, ich weiß gar nicht so genau.
Ja, 3 Tage mehr.
Geil. Das ist mega.
Das haut mich dann, das haut mir so dann den Kopf frei oder freue ich mich oder sehe ich mich am Meer und denke so, okay, die Woche, die rockst du jetzt auch noch.
Bettina, dann vielen, vielen Dank für die Eindrücke und für die Einblicke heute und dann hoffen wir, dass du auch ein paar mehr Tage am Meer hast.
Ja, auf alle Fälle. Ich danke euch, ja.
Sag, was ist dir wichtig, dass ich hier für immer bleiben kann? Protz und Platte, das ist da, wo dieser Scheiß begann. Lass die Spießer sich beschweren, Mann. Diese Stadt gehört von Anfang an zum Werdegang. Protz und Platte, das, was Potsdam hat, was Potsdam hatte. Protz und Platte, Protz und Platte. Wir sind Kinder aufgewachsen zwischen Protz und Platte.